Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 38.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei einem niedliches Wochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und wir sind in der KW 38. Natürlich habe ich ein paar schöne, ja, vielleicht auch mal streitbare Themen vorbereitet. Also es wird keine Kuschelfolge, würde ich sagen, weil bei, ich glaube, mindestens einem Thema bin ich ein bisschen kritisch, aber wir starten trotzdem positiv und zwar mit unserer Kategorie.
Die gute Nachricht der Woche.
Und da geht es um die viel diskutierte Gen Z und zwar natürlich die Gen Z als Arbeitnehmer. Und zwar hat dort die Stepstone-Tochter Universum, das ist eine Employer-Branding-Agentur, die hat dort eine Befragung durchgeführt und zwar knapp über, ne, ich glaube, 6 oder 7 Monate und in den 9 größten Volkswirtschaften der Welt und haben dort ja wirklich mal bei 144.000 Studierenden nachgefragt, was denn so ihr präferierter Arbeitgeber oder welche präferierte Marke sie denn vielleicht als Arbeitgeber auch aussuchen würden und auch nach welchen Kriterien sie diesen denn vielleicht aussuchen würden. Und da ging es um einige Studienrichtungen, so gerade so die starken, frequentierten und die wichtigen auch, wie zum Beispiel BWL oder auch Ingenieur oder auch IT und Informatik. Und warum ist das jetzt die gute Nachricht der Woche? Naja, es geht vor allen Dingen um die deutschen Marken, weil du musstest, um in diesem Ranking aufzutauchen, 4-mal in den 9 Ländern genannt werden. Das heißt, man kann sich schon überlegen, es müssen schon Marken sein, die bekannt sind und die in diesen Volkswirtschaften eben auch vertreten sind. Und das haben eben einige deutsche Marken mal geschafft. Und zwar muss man sagen, dass eben dieser Deutschland gut abgeschnitten hat mit 12 Unternehmen. Darunter waren Adidas, Allianz, BASF, Bayer, BMW, Bosch, Deutsche Bank, Lidl, Mercedes-Benz, SAP, Siemens und Volkswagen. Und damit ist man die zweitstärkste Nation in diesem Ranking hinter den USA und noch vor Frankreich. Die USA im Vergleich hat 37 Unternehmen in dieses Ranking sozusagen entsandt. Und dann wurde auch noch so ein bisschen gefragt, ja, was sind denn so die relevanten Themen und warum wurden gerade auch die Deutschen genannt? Und auch das war sozusagen eine gute Nachricht für alle deutschen Unternehmen und alle, die sich so ein bisschen Sorgen machen, vielleicht in dem Bereich auch. Und zwar ging es darum, dass die innovativen Technologien, die Innovationsfähigkeit sehr stark geschätzt wurde, aber auch die Work-Life-Balance als Beispiel. Und grundsätzlich muss man feststellen, das ist schon auch ein spannender Punkt, wie ich finde, gerade so aus soziokultureller Sicht, das Thema Arbeitsplatzsicherheit hat so eine richtige Renaissance. Beobachten wir, es war schon länger, aber auch hier wurde es wieder bestätigt, dass das Thema Sicherheit wieder an Relevanz zugenommen hat und einer der Top-Kriterien auch für diese Gen Z auf jeden Fall ist. Ganz nebenbei wäre es noch so dabei, also Google natürlich ganz vorne dabei sind in allen Rankings in allen Ländern die präferierte Marke. Danach kommt Microsoft auf Platz 2. Und Mercedes ist gerade bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren übrigens auf dem 3. Platz, also in diesem spezifischen Ranking, also auch sehr starke Leistung von Mercedes. Ja, in dem Sinne bleiben wir mal mit der guten Nachricht und gehen jetzt vielleicht zu einem etwas, ja, schwierigeren Thema, würde ich sagen, innerhalb dieser Kategorie.
Die Marketing-Themen der Woche.
Ja, weil da muss ich mich schon ein bisschen wundern. Es geht um die wunderbare Marke PayPal oder PayPal oder wie auch immer sie hier aussprechen wollt. Auf jeden Fall wahrscheinlich einer der relevanten Zahlungsdienstleister, die sich so in den letzten Jahren so an den Banken vorbeigeschmuggelt haben und natürlich da wirklich zu einem Inbegriff des einfachen Zahlungsverkehrs geworden sind. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der diese Dienstleistung nicht kennt bzw. nicht nutzt. Und jetzt hat PayPal, die haben übrigens so gerade 429 Millionen Nutzer, also ganz nebenbei. Und die haben sich jetzt überlegt, hey, wir wollen auch mal was an der Marke machen. Und was ja ganz oft dann passiert, gerade aus unserer Sicht, wenn man mal an der Marke was macht, dann geht man schön in die Oberfläche, geht man schön in das Logo rein, geht man sich irgendwie ins Marketing auch rein und überlegt sich irgendwie, naja, wir wollen ja irgendwas verändern, deswegen gehen wir doch, wie gesagt, ans Logo ran. Und genau das hat jetzt PayPal gemacht. Allerdings, wie ich finde, naja, also irgendwie schon okay und souverän und sieht sauber aus und so weiter. Also handwerklich, ne, klar, das machen irgendwelche Top-Agenturen, die weiß gar nicht, wie die ja heißen. Das wird auch ein paar Millionchen gekostet haben. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, so alles verstehe ich dahinter nicht. Und vor allen Dingen, ich verstehe die eine oder andere Argumentation nicht unbedingt. Und dazu muss ich auch immer sagen, mit diesen Argumentationen habe ich ja ganz oft den Eindruck, dass irgendwie, ja, das eine sehr, sehr starke Designrichtung ist und ein Designblick logischerweise ist, der sich so von der Gesellschaft, von den Nutzern und Nutzern komplett entkoppelt hat. Weil das, was ein Designer dort sieht, da frage ich mich dann schon manchmal, ob das dann der ein oder andere Mensch, also einer dieser Nutzerinnen und Nutzer von PayPal auch wirklich sieht. Und wenn nicht, warum überhaupt dann was verändern? Weil es ist schon nicht selbstähnlich, muss man sagen. Man hat zum Beispiel die blaue Farbe jetzt erstmal ein Stück weit eliminiert und hat sich für ein schwarz-weißes Logo entschieden. Hinzu kommt, man hat die Wortmarke und die Bildmarke voneinander getrennt. Ich glaube, wenn ihr jetzt an PayPal denkt, habt ihr sofort auch eine Bildmarke im Kopf. Und ich habe ja gerade vor 3-4 Wochen in meiner Urlaubsfolge mit Marion auch darüber gesprochen, über das Thema oder diesen Trend, weg von den Bildmarken zu gehen. Marion hat ja damals sehr, sehr schön auch beschrieben, wie wichtig so eine Bildmarke sein kann, wie kulturfördernd sie sein kann, wie sehr sie eben natürlich auch so einen bestimmten Charakter einer Marke ausdrücken kann. Und PayPal trennt jetzt diese beiden institutionellen Elemente in Markenstil voneinander und sagt, okay, wir wollen zwar nach wie vor irgendwie auch diese Bildmarke, dieses bekannte Symbol auch erhalten, nutzen es schon irgendwo, aber aufgrund irgendwelcher digitalen Touchpoints und so weiter machen wir es jetzt irgendwie einfacher. Muss man auch mal drüber nachdenken, es gibt schon digitale Touchpoints, wo auch nebenbei eine Bildmarke sehr, sehr viel Sinn machen kann. Instagram als Beispiel oder so ein App-Icon und so weiter, aber das nur so am Rande, deswegen auch das so ein bisschen fragwürdig für mich im ersten Moment. Was ich dann spannend fand, ist, sie haben sich eben von dieser Farbe gelöst. Und warum? Erstens aufgrund von Konkurrenzdruck. Grundsätzlich nachvollziehbare Analyse, würde ich sagen. Man hat eben gesagt, hey, also inzwischen steht so dieses Hellblau für ganz viele Fintechs. Und zweitens gibt es eben viele in der Konkurrenz, die jetzt auch auf diese Farbe setzen. Und deswegen möchte man sich etwas differenzieren. Aber auch da bin ich ja meistens auch eher der Verfechter davon, ey, das ist eure Farbe, zieht's durch, besetzt sie stark, seid da sehr dominant und macht deutlich, hey, das ist unsere Farbe und das gehört eine von uns dazu. Und da muss ich sagen, ist die Argumentation auch nicht so ganz schlüssig, wenn man dann sagt, man möchte eben weg von Hellblau, Blau, weil es so viele andere auch besetzen und dann geht man komplett in die Austauschbarkeit, in eine Nichtfarbe, wenn man so will, nämlich schwarz-weiß. Also das ist dann schon auch irgendwie eine interessante Argumentation auf jeden Fall. Ja, das Ganze wird natürlich moderner, digitalisierter, es wird ein bisschen fluffiger auf jeden Fall. Es gibt jetzt in Zukunft so ein paar so auch bewegte Animationen im Markenstil. Das sind dann diese ganzen typischen Spielereien. Aber ich bleibe bei der Ausgangsthese von mir. Also ist das jetzt wirklich so ein ganz, ganz zentraler Schritt gewesen? Muss man da wirklich jetzt so einen starken Weg weg von der gelernten Farbe hin zu einem gerade austauschbaren Schwarz-Weiß-Logo, das übrigens nebenbei auch ganz viel an Kantigkeit nochmal verloren hat, weil dieses Kursive, wofür PayPal auch lange stand, das ist jetzt in dem Logo aktuell auch nicht mehr vorhanden. Das heißt, auch da hat man sich so richtig die Kanten weggeschliffen. Also so grundsätzlich muss ich zum Urteil kommen, ich kann es wenig nachvollziehen, auch in der Intensität auf jeden Fall. Aber gut, ich bin jetzt vielleicht auch dann in dem Bereich nicht zwangsläufig Experte, was da so das Thema Markenstil und so weiter angeht. Da sollen sich gerne die Designer und die Kreativen drum kümmern. Ich kann das nur aus Markenführungssicht betrachten und da fehlen mir, muss ich sagen, so ein paar Argumente, um das jetzt hier wirklich irgendwie positiv zu bewerten. Und dann kommen wir noch zum zweiten Lieblingsfall. Den hatte ich auch schon ein paar Wochen oder Monaten hier mal dabei. Das ist ja eben meine Lieblingsbranche, die Telekommunikationsbranche, weil die wandeln sich ja da gerade ganz, ganz groß. Diese ganze Branche, muss man sagen, in Deutschland, weil sie werden auf einmal alle fair. Und das war zu beobachten bei Congstar und bei O2, die ja, wie ich damals im Juli schon dargestellt habe, skurrilerweise 2 Wochen voneinander entfernt die gleiche Route vorgestellt haben in der Positionierung. Nämlich beide jetzt gesagt haben, hey, wir werden jetzt die Fairen. Also bei Congstar muss man jetzt dazu sagen, will ich ein bisschen einordnen. Die haben das schon länger gemacht, bei denen ist es durchaus glaubwürdig und so weiter. Haben jetzt einfach diese Route weitergeführt. Also das, die möchte ich ein bisschen herausnehmen, aber es wirkt trotzdem sehr skurril, wenn O2 und Congstar beide in die Kommunikation gehen und dann beide auf das gleiche Feld gehen, in die gleiche Route gehen und so weiter. Das offenbart erstens, welche Schwächen die Telekommunikationsindustrie da über Jahre auch hatte und zweitens offenbart es eben natürlich, ja, dass es anscheinend nicht viele Routen gibt, die man dort besetzen kann, eben aufgrund der, ich sag mal, wahrscheinlich auch Nachlässigkeiten in der Markenführung in den letzten Jahren. Und jetzt ist ganz spannend, jetzt geht der nächste der großen Telekommunikationsanbieter im Mobilfunkbereich insbesondere genau in diese Route nochmal rein. Und zwar, wer fehlt natürlich noch? Vodafone. Und die habe ich ja eh, wie gesagt, schon kritisiert dafür, dass sie im Juli auch mit ihrer Kampagne einfach so in einer kompletten Austauschbarkeit waren, so eine, ja, ich sag mal, Emotionskampagne gemacht haben, wo man sich dann auch sagt, okay, die Musik ist vielleicht noch okay, aber auch die ist ja damals nicht in meinem Kopf geblieben. Aber ansonsten total fragwürdig war, was wollen die uns jetzt mit dieser Werbung sagen? Also Millionen, die sie dort investieren, was aber aus meiner Sicht ja nicht zwangsläufig dazu führt, dass du das irgendwie im Kopf verankerst, positionierst oder vielleicht sogar eine Präferenz entsteht, dass du sagst, ey, da muss ich zu Vodafone gehen, da bleibt wahrscheinlich der Preis weiterhin der zentrale Diskriminator auf jeden Fall. Und jetzt geht Vodafone auch in dieses Fairness-Ding rein, sagt dann auch sehr pathetisch, wir wollen jetzt hier auch der Fairplayer sein. Also wirklich meine Dimension, dass jetzt die dritte Marke innerhalb von 2 Monaten oder 3 Monaten sagt, wir machen jetzt auch einen auf Fair. Also wie gesagt, offenbart nochmal, welche Nachlässigkeiten diese Marken in den letzten Jahren einfach hatten, dass die jetzt da offensichtlich ziemlich was nachholen müssen und alle in die gleiche Richtung gehen. Und dann sie auch alle wirklich für Leistungen da lobpreisen und fast schon heilig sprechen, wo man dann sagt, okay, das ist eigentlich irgendwie Standard. Hier jetzt wurde von jetzt mit natürlich einer tollen Werbung gemacht. Man sieht einen Marathonläufer, der etwas korpulenter ist, der also nicht zwangsläufig für einen Marathon gemacht ist. Das zeigte auch ganz, das ist nicht meine Interpretation, das ist in dem Werbespot zu sehen, dass er jetzt nicht der geborene Marathonläufer ist. Aber was macht er? Er inszeniert sich natürlich über ein Live-Video, was super ist. Und während des Marathonlaufs ist dann sein Datenvolumen aufgebraucht und die Leute, die ihm dann zugeschaut haben und zugejubelt haben und so weiter, die sind natürlich dann ganz, ganz stark geschockt. Aber der Retter in der Not kommt. Vodafone hat irgendeine Leistung dabei, also so, dass du deine Daten aus dem letzten Monat auch im nächsten Monat nutzen kannst. Und deswegen wird der Marathonläufer natürlich nach wie vor in seinem Live-Video auch präsent sein. Ja, also das ist eine Rettungsart, wo ich eben sage, das sollte vielleicht wirklich, wie gesagt, zum Standard gehören und nicht eine besondere Leistung sein, über die man sich versucht zu positionieren. Dazu muss ich allerdings sagen, Vodafone hat schon ein bisschen zugehört, hat gesagt, okay, so einfach reine Emotionskampagne hilft nicht, es muss auch leistungsbezogen sein. Das machen sie hier, deswegen gibt es einen ganz, ganz kleinen Punkt von meiner Seite. Ihr habt zugehört, ihr habt es gemacht, aber wie gesagt, es ist nach wie vor irgendwie eine Entlarvung dieser Branche, wenn jetzt drei Marken innerhalb kürzester Zeit in die gleiche Route, in die gleiche Kerbe schlagen. Ja, also wie gesagt, bleibt etwas fragwürdig und diese Branche hat noch ziemlich viel zu tun beim Thema Markenführung. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie.
Der Gewinner der Woche.
Ja, und vielleicht ist es der Gewinner, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch der Verlierer. Ich habe es mir angeschaut, ich habe es auch angesprochen letzte Woche und ich habe zum ersten Mal so lange wieder lineares Fernsehen richtig geschaut, schon trotzdem auch mit Second Screen und so weiter. Aber ich habe es mir schon angeschaut und es geht natürlich um Stefan Raab. Und Stefan Raab hat ja zum dritten Mal jetzt gegen Regina Heimich geboxt oder Regina Heimich hat gegen ihn geboxt und vor allen Dingen ihn auch, ja, also zum dritten Mal jetzt geschlagen. Muss man feststellen, obwohl Stefan Raab wahrscheinlich so fit war wie noch nie, er hat sich vielleicht, wenn man so will, 10 Jahre lang darauf vorbereitet. Es war natürlich die große Frage, wie sieht er aus? Wie wird er denn überhaupt agieren? Und was passiert vor allen Dingen danach? Das, all das waren die Fragen. Also es ist jetzt ein One-Hit-Wonder sozusagen, kommt er jetzt nach 10 Jahren wieder zurück und geht auch wieder oder bleibt er dann eigentlich auch? Und das war die spannende Frage. Jetzt grundsätzlich muss man sagen, und warum er auch Gewinner ist, ich fand die ganze Art der, ja ich sag mal, des gesamten Prozesses von März, April angefangen bis zu diesem riesigen PR-Stunt am Wochenende bei diesem Boxkampf einfach sensationell gemacht. Warum? Er hat erstens gezeigt, er bleibt sich sehr, sehr treu. Also er war nach wie vor kantig, schräg, hat kein Blatt vorne im Mund genommen und das hätte man vielleicht fast erwarten können, weil es gab ja wirklich ein paar Kritiker, die auch gesagt haben, ah, passt Stefan Raab noch in unsere Zeit mit seinen Witzen und die sind ja auch manchmal so ein bisschen drüber und so weiter. Und er hat gezeigt, ja, er passt nach wie vor irgendwie in die Zeit. Er hat sich aber auch sehr schön erneuert und fast so eine kleine Persiflage auf die sozialen Medien da auch geliefert, weil er hat ja innerhalb von 3 Tagen versucht, 9 Millionen Follower zu generieren. Damals hat er sich Pamela Reif als Benchmark genommen, hat es dann nicht geschafft, ist glaube ich bei 2,8 Millionen hängen geblieben bei Instagram, hat er dann aber trotzdem gesagt, er kommt wieder und dann hat er das jetzt über die letzten Monate in stark aufgebaut mit einer verstärkten Kommunikation in den letzten Wochen und auch das war grandios über Social Media gemacht. Jeden Tag ein Video gepostet, wo man ihn gesehen hat, aber doch nicht gesehen hat, in Fettsuit mit Masken und so weiter und Pamela Reif, die er ja schon im März aufgebaut hat, als irgendeine Art von, ja ich sag mal, Influencer sozusagen oder als Beteiligte, hat er dann auch wieder gezeigt, weil die hat ihn in Anführungsstrichen trainiert in diesen Videos, die natürlich witzig gemeint waren. Das heißt, er hat gezeigt, er beherrscht dieses Social Media Game und hat das Ganze, wie gesagt, aufgebaut, aber ich finde, durch diese Social Media Implementierung hat er ihm gezeigt, er kann sich ein Stück weit erneuern, er kann auch in diese neuen Medien reingehen. Man muss schon sagen, vor 10 Jahren, klar, gab es das schon, aber in welcher Form? War es das in dieser Intensität? Wahrscheinlich nicht. Dann der große Stunt natürlich zu sagen, ich mache den Boxkampf nicht, um den Boxkampf zu machen, sondern um dadurch die PR-Trommel zu rühren für alles das, was danach kommt. Da komme ich jetzt gleich dazu, war natürlich auch eine sehr gute Idee. Und so grundsätzlich muss man einfach feststellen, also meine Kollegin Alma würde sagen, der scheißt sich nichts, weil er hat, wie gesagt, kein Blatt vor den Mund genommen und hat einfach ja genau das geliefert, was jeder erwartet hat. Ich glaube, es waren 1,5 Stunden Werbesendung, kann man sagen. Es haben viele genossen, haben viele gefeiert. Einige haben auch gesagt, um wird es, wie passt das noch rein? Aber wie gesagt, er hat da gesagt, ich mache das genauso wie vorher, auch völlig drüber inszeniert, eine Treppe, wo er selber gesagt hat, mit der er dann eingelaufen ist, dass die extra dafür gebaut wurde. Falls jemand die braucht, der kann die gerne haben, die wird wahrscheinlich nie wieder genutzt. Also ja, da ist, wie gesagt, so typisch Stefan Raab gesagt. Und jetzt, warum er auch Gewinner ist, das Spannende war ja, er ist ja nur bei RTL Plus erstmal mit seiner neuen Sendung, die schon so ein TV-Total-Verschnitt ist. Und die spannende Frage war, wird er es irgendwie schaffen, RTL Plus hat auch zu unterstützen mit diesem exklusiven Format erstmal. Und für mich war es das schnellste und größte Experiment der letzten Zeit, weil es waren ja nur 4 Tage. Und das heißt, in diesen 4 Tagen kann man genau sehen, da sind wir dann schon beim Thema ja, Experimentieren, Test, Learning, Depth, Growth Hacking, wie auch immer man das nennen mag, dass er innerhalb von 4 Tagen sofort sieht oder RTL und RTL Plus sofort sieht, bringt das was oder bringt das nichts? Und man muss feststellen, es hat was gebracht, weil RTL hat schon bekannt gegeben, es gab unheimlich viele Abo-Zuschriften bzw. neue Abos, die abgeschlossen wurden. Also der Abo-Zuwachs war anscheinend bei 73% der Abos, die wurden von Neukunden abgeschlossen und der Rest von Bestandskunden, die entweder schon registriert waren oder extra für die Raab-Show ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben. Das heißt also, da hat man schon gemerkt, dass es was bringt und nebenbei war man anscheinend auch mit den Zuschauerquoten sehr zufrieden, auch wenn es dazu noch keine Zahlen aktuell gibt. Und dazu muss man dann auch sagen, dass gerade auch der Boxkampf selber am Samstag auch sehr erfolgreich lief. Da haben bis zu 7 Millionen zugeschaltet. Man hatte einen sehr guten Marktanteil von ja, über 50% bei der relevanten Zielgruppe von 14 bis 49. Das ist so die Abzielgruppe, könnte man vielleicht auch sagen. Und auch grundsätzlich, dieses Format bleibt, wie gesagt, ein TV-Total-Format in neu, was ja dann direkt dann auch gegen Sebastian Puffpaff auf ProSieben dann auch lief, was ja parallel lief. Da muss man aber dazu sagen, auch TV-Total auf ProSieben lief ebenfalls erfolgreich. Das heißt also, das gab da keine Kannibalisierung. Aber so grundsätzlich, was ist mein Punkt? Ich finde es eine ganz, ganz spannende ja, Wiederkehr auf jeden Fall, die marketingtechnisch, markenführungstechnisch extrem gut gemacht wurde, weil erstens, wie gesagt, die Marke bleibt sich treu, erneuert sich aber trotzdem mit Hilfe von Social Media, aber sie bleibt so kantig und da ist keine abgeschliffene Geschichte oder irgendwas, dass man sich anpasst, könnte man von Stefan Raab auch nicht erwarten. Er ist genauso wie vorher auch und das finde ich irgendwie hier durchaus spannend. Ganz kurzer Punkt am Rande, die Super-Duper-Show von ProSieben, also nur mal so, ja, wie schwer das Fernsehen vielleicht auch ist, die, was auch immer diese Show ist, also da geht es darum, dass so Kinderformate vorgeben, die dann Erwachsenen nachspielen müssen, so in Kurzform auf jeden Fall, die wurde glorreich nach einer Sendung bereits abgesetzt am Dienstag, also da hat man ganz schnell gefackelt zum Thema Test, Learn, Adapt und experimentiert, hat man gemerkt, irgendwie zieht das Ding nicht oder vielleicht hat man auch wirklich gesagt, irgendwie in dieser Gemengelage von Stefan Raab möchte man vielleicht gerade nicht agieren, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat ProSieben sofort gesagt, man wird sie wieder einkassieren, man nimmt die Folgen, die bereits aufgenommen wurden, mal etwas später wieder mit rein, also dann, wenn man anscheinend etwas mehr Zugang zur Zielgruppe hat. Das war eine spannende Nachricht, finde ich, die so im Fahrwasser von Stefan Raab irgendwie nochmal ganz anders wirkte. Also deswegen Stefan Raab hier mein Gewinner diese Woche. Ja, und dann kommen wir noch kurz zur Abschlusskategorie.
Die Fundstücke der Woche.
Und da sind wir bei Mercedes-Benz angekommen. Die hatte ich ja heute auch schon mal beim Universum Trend Ranking bei der Gen Z auf jeden Fall. Und jetzt geht's um die G-Klasse. Und zwar die elektrische G-Klasse, muss man sagen. Also G-Klasse ja eh einer der Vorzeigemodelle bei Mercedes, gerade was den Preis angeht. Und die gibt's jetzt voll elektrisch. Erstmal vielleicht etwas kontraintuitiv. Aber Mercedes hat unheimlich viel Marketinggeld investiert, weil es ein wichtiges Produkt für die Marke als auch für den Umsatz und die Rendite eben ist. Hat man viel Geld investiert, um deutlich zu machen, schon in den letzten Monaten, dass die G-Klasse jetzt eben voll elektrisch fährt. Und jetzt gibt es auch einen weiteren Werbespot mit Testimonial und Schauspieler Bradley Cooper, der bekannt dafür ist, dass er eine Mercedes G-Klasse fährt und auf jeden Fall auch Fan ist. Und es ist ein Stunt oder ein grundsätzlicher Spot, wo ich wirklich sage, auch da wieder Zweck klar, man möchte nämlich deutlich machen, dass die G-Klasse elektrisch ist, klar, aber man möchte vor allen Dingen deutlich machen, dass die G-Klasse natürlich so von der Vision, vom Traum her ein Geländewagen ist, aber wir eigentlich alle nie im Gelände wahrscheinlich fahren und das am Ende natürlich ein Auto ist, mit dem man auch natürlich urban unterwegs ist. Und genau diese Ambivalenz oder diese zwei Routen versucht eben Mercedes-Benz auch deutlich zu machen und das machen sie auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, weil in diesem Spot kommt das eben sofort rüber. Der Spot beginnt damit, dass man erstmal die Geländetauglichkeit der G-Klasse zeigt mit allem Möglichen. Das ist dann typisch künstlerisch, aber auch ja, sehr dynamisch. Man sieht eben diese Stärke des Autos, so wie man es eigentlich von Autospots in diesem Bereich auch gewohnt ist. Am Ende kommt ein ikonisches Bild bei raus, das mich schon ein bisschen an die Sprungschanze und Audi erinnert. Also kann schon so ein bisschen sein, dass man sich da diese Anleihe, dieses kollektiven Bild sozusagen auch nutzt, weil am Ende fährt dieses Auto einen Berg hoch. Und dann merkt man, wir sind eigentlich irgendwie so einem Traum in einem Bild von Bradley Cooper drin, der natürlich eher urban unterwegs ist und am Ende sein Auto abstellt, das jetzt gerade auch lädt. Und so ein kleines Bild noch am Ende, er steht dann auch in der Stadt auf so einem imaginären Berg sozusagen, was das nochmal schön zum Ausdruck bringen möchte. Und da sage ich, wie gesagt, Kunst wunderbar genutzt hier, aber Zweckmäßigkeit erfüllt. Es wird ganz, ganz klar deutlich und vermittelt, was das Kernthema dieses Autos ist. Nämlich, wie gesagt, voll elektrisch und diese Doppeldeutigkeit sozusagen, dass du dieses Auto theoretisch im Gelände fahren kannst. Du kaufst es vielleicht aufgrund dieser Vision, aufgrund dieser Ambition, dass es zu deinem Typ passt. Aber am Ende, wie gesagt, ist es definitiv auch tauglich dafür, urban gefahren zu werden. Das ganze Thema Parkplatzsuche und so weiter lassen wir da mal raus. Also auf jeden Fall ein wunderbarer Spot, wo ich, wie gesagt, sage, Zweck erfüllt, Leistung toll rübergebracht. Ja, so soll doch Werbung sein. Dann kommen wir noch zu einem letzten Fundstück und da sind wir bei dem Kondomhersteller Billy Boy und die haben sich vielleicht ein bisschen von der Telekom inspirieren lassen. Telekom habe ich ja vorhin vielleicht auch bewusst nicht als Marke genannt in dieser Phalanx der Telekommunikationsmarken, aber bei Billy Boy geht es darum, dass sie, wie gesagt, ähnlich wie die Telekom sich auch für ein paar Themen einsetzen, die, ja, ich sag mal, ihre Produkte auch betreffen, allerdings jetzt nicht direkt mit Geschlechtsverkehr zu tun haben, sondern eher mit digitalen Medien zu tun haben. Also die Telekom nur als Erklärung angeschaut, engagiert sich ja für das Thema Cybermobbing seit Jahren und hat da es wirklich geschafft, da auch so eine Haltung einzunehmen und dieses Thema auch wirklich mit ihrer Marke zu verankern und zu verbinden. Und Billy Boy hat jetzt eine ähnliche Idee, haben sich nämlich auch überlegt, sag mal, was könnte denn unsere Marke für eine Relevanz in diesen digitalen Medien haben? Und dabei sind sie dabei rausgekommen, dass es ganz oft eben geleakte Bilder gibt, also heimliche Bilder, Fotos, Videos, die während des Geschlechtsverkehrs oder ähnlichen Aktivitäten aufgenommen werden und die natürlich dann die Opfer ganz, ganz stark betreffen. Deswegen hat sich Billy Boy jetzt eine App überlegt, wo man praktisch die Handys sozusagen miteinander koppeln kann, wenn man eben vielleicht plant, jetzt demnächst gemeinsam etwas Spaß zu haben. Und dann ist es so, dass die Mikrofone und die Kameras ausgeschaltet werden, wenn diese Handys sozusagen gekoppelt werden. Das heißt also, man kann da sich nicht gegenseitig aufnehmen, wenn man es nicht vielleicht will. Und falls man das dann doch versucht, dann ertönt ein Signal. Also erstmal eine etwas komische, ja, ich sag mal, Vorstellung auf, was da so alles passiert und passieren soll und dass man dann so seine Handys miteinander koppelt. Ich sage auch ganz ehrlich dazu, ich glaube, dass das wenige Leute machen, weil man denkt dann vielleicht doch und sollte vielleicht wirklich dran denken, das Kondom überzuziehen und diese anderen Sachen sollte man vielleicht auch machen, aber ich sage mal, das ist vielleicht eine Leistung, die die Marke auflädt, aber nicht vielleicht so hochrelevant in der Nutzung ist. Aber soll ja auch in Ordnung sein, weil was Billy Boy hier gut gemacht hat, sie haben sich eben überlegt, welche Relevanz haben wir denn darüber hinaus vielleicht auch, um ein gutes Produkt, ein sicheres Produkt im wahrsten Sinne des Wortes zu liefern und was ist da vielleicht, wenn wir schon versuchen, eine Haltung zu kreieren, wenn wir schon versuchen, so eine Aktivität um unsere Marke herum zu kreieren. Und das ist natürlich auch die Idee von Markenführung, welche wäre dann da passend. Und da finde ich diese Idee auf jeden Fall mal sehr kreativ, wenn auch, da bleibe ich dabei, die Nutzung wahrscheinlich nicht riesengroß sein wird. Und in dem Sinne, wie gesagt, ein schönes Fundstück, eine schöne Idee, auf jeden Fall wunderbar von der Marke aus gedacht. Ja, und genau so kann man Haltung dann auch beweisen und auch besetzen auf eine kreative Art und Weise. Ja, und mit diesem, ja, ich sag mal, sehr spannenden Fundstück, könnt ihr selber überlegen, was ihr damit macht oder auch nicht macht, entlasse ich euch in das Wochenende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. In dem Sinne, habt ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.